Dominik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian.
Haare im Thunfisch. Ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Willi, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts.
Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier ist Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast und am Mikrofon ist wie immer Bruce Springsteen und seine All-Stars E-Street Band. Na, ist natürlich vollkommener Käse. Hier sind Brian und Lars, ich bin der Lars. Wo ist denn der Brian? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn?
Such, such, such.
Da ist er ja.
Wir haben ja schon wieder meine Autoreferenz.
Verdammt.
Ich krieg's noch nicht mal richtig. Nous avons, nous avez, nous avec, nous a ganz fisch. Wo ist er nu? Ah, da ist er ja. Und avec rouge. Hallo, ihr Lieben.
Brian, alles klar?
Auf der Andrea Doria, ja.
Ach Gott, alles klar. Mit Lindenberg. Das,
ja, je später der Abend, desto schlechter die Vize. Nein, alles gut.
Ja, draußen ist ja schon Snappelack-Dünkel, deswegen, ja.
Ja, um die Zeit gehe ich nicht mehr raus, ich fürchte mich im Dunkeln. Nein, das ist Quatsch. Tue ich natürlich nicht. Lars, wie geht's dir?
Ich hatte einen sehr schönen Tag. Ja. Ich habe ALF geguckt. Wie sollte es anders sein?
Geht's schöner? Nein.
Nein. Ach, Brian, du weißt, was jetzt kommt.
Bitte sage nicht, dass wir schon wieder Zuschriften bekommen haben. So langsam. Ja. Also so langsam wird mir das ein bisschen unangenehm. Ich meine, ich finde es auf der einen Seite schön. Das pflegt so ein bisschen meinen latenten Narzissmus, dass irgendjemand das toll findet, was ich hier vor mich hin seiere. Aber dass wir wirklich so viele Menschen erreichen, die uns tatsächlich zuhören, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
Zuschriften, glaube ich, haben wir letztes Mal, wir haben ganz viele Mails abgearbeitet. Ich wollte heute mal ein bisschen auf die Kommentare bei den Podcast-Portalen zu sprechen kommen.
Wir haben Kommentare bei Podcast-Portalen?
Wir haben die allererste Rezension bei Apple Podcasts bekommen.
Nein.
Da haben uns ein paar Leute 5 Sterne gegeben. Und
ein paar Leute?
Geschrieben. Ja.
Ich werde bekloppt.
Und einer hat tatsächlich eine Rezension geschrieben und zwar steht hier, ja, da ist ein Jan und der hat uns geschrieben, Flashback in die Kindheit. Eine tolle Idee, diese Kultserie episodenweise zu besprechen. ALF ist zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Die beiden Hosts machen ihren Job sehr gut. Klingt, als hätten sie Erfahrung vor dem Mikro. Jede neue Folge ist eine große Freude.
Wow.
Und dann ist mir überhaupt nicht aufgefallen, am Anfang zumindest, dass es auf Spotify ja auch die Möglichkeit gibt zu kommentieren. Allerdings kann man da nicht den Podcast im Gesamten kommentieren oder rezensieren, okay, sondern man kann die einzelnen Episoden kommentieren. Also quasi eher so wie bei einem YouTube-Video. Uh-huh. Ja. Und deswegen lass uns das auch noch mal kurz durchgehen. Das ist natürlich schon ein bisschen her und tut mir leid, ihr Lieben, dass ich das vorher übersehen hatte. Das hatte nichts damit zu tun, dass wir uns nicht freuen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Kim schreibt zum Beispiel: Hi ihr beiden, was für ein schöner Podcast. Bleibt dran, ich warte schon gespannt auf die nächste Folge. Liebe Grüße, Kim. Maiko schreibt: Das war eine perfekte Landung und Rolle.
Na! Da greift der Mike.
Rolle!
Rolle! Da greift der Mike ja schon auf die nächste Episode vor.
Ja, freue mich sehr, schreibt er, dass es nun endlich einen Podcast zu unserem Lieblingsaußerirdischen gibt. Ich kenne wenige Serien, die so gut gealtert sind, sowie politisch aktuell und dazu auch noch lustig. Die Dinos eventuell da auch Puppen und immer mit einer politischen Message. Macht so weiter. Ihr seid ein toller Podcast.
Aha.
Danke,
aha,
Maiko.
Aha. 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 Ich sage nochmal aha. Sagte ich das nicht in Folge 2 oder 3, dass die Serie einfach gut gealtert ist? Haha, Maiko, wir stoßen ins selbe Horn.
Brian, du schindest Zeit. Zeit schinden? Zeit schinden?
Das war die Folge davor.
Ach je, ich komme schon total durcheinander. Christoph schreibt, danke, dass ihr diese Serie würdigt. Erste Folge macht Spaß und unterhält sehr gut.
So viel Liebe an euch Menschen tatsächlich, wirklich. Und auf den, wie hieß er doch gleich, der schrieb, die Hosts scheinen Erfahrung vor dem Mikrofon zu haben.
Das war der Jan auf Apple Podcast.
Der Jan auf Apple Podcast. Jan auf Apple Podcasts. Nein, ich persönlich habe keine Erfahrung. Der Lars da schon ein bisschen mehr. Ich bin einfach nur eine Rampensau und laber einfach gern Unsinn. Aber Rampensäue ist eigentlich eine gute Überleitung zur heutigen Folge. Außer
zum Erdferkel? Nein. Hör zu, du Erdferkel!
Nette deine Mutter öfter so. Nicht öfter. Wir greifen vor. Außer du hast noch Hausmeisterei zu betreiben.
Ich habe tatsächlich noch einen Kommentar vergessen, dass du mich noch mal drauf stupst. Ich habe gerade noch mal nach oben gerollt. Da kam nämlich vor einer Woche noch was. Da schrieb die Sabrina, und das ist eine wichtige Info, das ist natürlich, dafür ist so eine Kommentarspalte auch immer super. Alle 4 Staffeln ALF sind im Stream bei RTL Plus.
Oh.
Das wusste ich nicht. Ich wusste das nicht.
Ich auch nicht, aber interessiert mich nicht, weil ich werfe diesem Konzern kein Geld in den Rachen, aber trotzdem danke für die Info. Ist auch vielleicht.
Aber es ist gut zu wissen, die es eh abonniert haben, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt neuerdings Stefan Raab auf RTL Plus wieder gucken möchten.
Oder so. Dschungelcamp. Oder Fußball.
Ich weiß nicht, was. Genau, stimmt. Oh ja, Sport ist da ja auch mit bei.
Ja, ja.
Ja, dann wisst ihr, dass es da jetzt auch ALF gibt, wenn er euch nicht schon irgendwie auf die Hauptseite gespült wurde. Guckt doch mal nach, denn müsst ihr euch das im schlimmsten Fall nicht kaufen. Na klar, wir Ultra-Fans, wir müssen uns das natürlich trotzdem irgendwie hinstellen. Brian, lass uns in die Folge springen. Was gucken wir uns denn heute an, beziehungsweise was haben wir uns denn angeguckt für diese Folge?
Yes, sir. Wir haben uns angeschaut, Eifersucht nach Noten. Im englischen Original, Don't It Make My Brown Eyes Blue.
Ja, was ist das denn?
Dazu komme ich gleich. Erstausstrahlung USA, 17.11.1986. Wie wenig überraschend, 2 Jahre später in Deutschland. Erstausstrahlung, 15. März 1988. Don't It Make My Brown Eyes Blue ist obviously, oder scheinbar, ich krieg diese Anglizismen einfach nicht aus mir raus, das ist schlimm. Offensichtlich ist Don't It Make My Brown Eyes Blue ein sehr populärer Country-Song von jemandem namens Crystal Gayle. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Band ist, ob das ein Solokünstler ist. Gut, ihr da draußen werdet jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch Brian, da hättest du aber vielleicht mal kurz recherchieren können. Habe ich ausnahmsweise nicht gemacht. I'm sorry. Ich weiß
nicht. Passt aber gar nicht schlecht mit dem Country, weil wir tatsächlich im Verlauf der Folge noch eine Country-Anspielung haben. Dazu aber später mehr. Da machen wir uns kurz mal einen Knoten ins Taschentuch.
Haben wir? Da bin ich sehr gespannt. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt gehe ich schon.
Weißt ja vorher nie, was ich ausgegraben habe.
Ne? Ja, genau.
Wir haben uns jetzt ja quasi so ein bisschen auferlegt, dass wir vorher nicht über die Folge reden. Ich muss dich am Riemen reißen, anstatt dass du dich selber am Riemen reißt und dir immer wieder sagen, Brian, machen wir heute Abend oder Brian, morgen.
Es wäre ja auch viel zu schmerzhaft, mich am Riemen zu reißen. Gut, infantiler Pipi-Witz gemacht. Hervorragend. Egal, springen wir in die Folge rein. Es ist der Küchentisch.
Mhm. Ja,
Es wird offensichtlich gegessen. Es erfolgt kein Dialog. Das Erste, was passiert ist, ALF rülpst. Kate ist wieder etwas pikiert. ALF sagt, vorzüglich, Kate, auch wenn die Portionen diesmal außerordentlich klein waren. Leider hatten wir nur einen Rinderbraten. Und so ist man schon wieder, wenn wir bei der letzten Folge waren, wo ALF und Kate sich ein bisschen angenähert haben, jetzt ziehen sie sich ein bisschen auseinander. Weil, ich muss aber dazu sagen, ich kann die gute Frau verstehen. Seine Unverschämtheiten würden mir auch auf den Sack gehen. Ganz ehrlich.
Ja. ALF ist tatsächlich doch noch an anderer Stelle in dieser Folge. Ne? Hat er nicht hinterher noch am Ende der Folge irgendwie noch so einen Riesenteller mit Knochen hinter sich stehen und wirft auch noch einen Knochen weg?
Das habe ich mir auch.
Ja, auch nicht der, das kann ja auch nicht der Rinderbraten gewesen sein. Da muss ja offenbar Kate noch was anderes im Kühlschrank gehabt haben.
Das habe ich mir extra aufnotiert für dein liebstes Lars, das Puppenspiel. Weil ja, es ist großartig.
Gut getroffen, ne?
Ja, 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 genau.
Aber wir sind ja noch in der Küche. Mir ist aufgefallen, dass dort zwei Handlungsstränge ineinander gewoben sind, weil es geht ja um zwei Dinge im Verlauf dieses Prologs, nämlich einerseits die Renovierung von Alfs Zimmer, auch bekannt als Waschküche. Andererseits geht es um einen neuen Schwarm von Lynn, der nämlich dringend ein Obdach für seine Musikinstrumente sucht. Und an dieser Stelle wissen wir es jetzt. Meine Damen und Herren, bitte seien Sie stark. Lash ist Geschichte.
Das ist tragisch. Und da sind wir schon bei einem meiner Top 3 Dialoge dieser Folge. Lynn betet in einer Geschwindigkeit herunter, warum ihr neuer Schwarm, Scott, seine Instrumente in der Garage der Tenners parken muss, weil der Vater von Scott sonst die Instrumente verkauft. La 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 la. Bist du einverstanden? Und Willi sagt, womit? Ich habe nur die Hälfte verstanden.
Ich finde das wunderbar. Ich kenne eine andere Szene aus der Bill Cosby Show, wo die, glaube ich, die Vanessa, die eine Tochter von Cliff Huxtable und Claire, die hat auch eine Freundin, die so schnell reden kann. Und das ist so ein Running Gag in der Bill Cosby Show. Und ich habe mich da immer ausgeschüttet früher. Und das war für mich quasi so eine Komplementärszene. Die fand ich toll.
Und da
Wie Lynda loslegt. Und ja, sie hat auch mal ganz, ganz viele Informationen, die sie in ganz kurzer Zeit irgendwie Willi beipolen muss. Und dann haut sie das raus. Und er hat bloß die Hälfte mitbekommen.
Schön. Und liebe Zuhörende, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie Lars und ich uns einfach unabgesprochen die Bälle zuspielen, weil mir gerade einfällt, es gibt einen Running Gag in dieser Folge.
Ich verstehe.
Danke, Lars. Wir können unsere Gedanken essen. Willi gibt dem natürlich statt. Lynn gibt auch Preis, dass sie für den Herrn oder den jungen Mann namens Scott ein bisschen schwärmt. Und Willi gibt dem statt, Kate leiht ihr was Schönes zum Anzuziehen und eigentlich wollte man ja als Zimmer aufpolieren, da ist auch wieder was. Ich dachte, wir haben was vor und Willi sagt, du und Lynn, ihr habt was vor? Das ist auch schon so ein bisschen, was macht der Außerirdische mit meiner Tochter? Und Lynn sagt, es geht halt heute nicht, ein andermal. Verstehe. Und das, dieses Verstehe wird uns durch die ganze Folge begleiten und auch in sehr, sehr vielen Facetten.
Guckt die Puppe nicht auch so theatralisch zur Seite, als sie einmal sagt, ich verstehe, und dann so,
Ja, ne, so zu Willi. Zu Willi, ja, genau. Und ausgeleitet wird der Prolog. Ist auch eins meiner Lieblings- Zitate aus dieser Folge, das hatte ich dem Lars heute schon per dem Messenger meines Vertrauens geschrieben und er antwortete mir, nicht jetzt, heute Abend. Die beste Wirkung erreichst du mit ein paar Postern und etwas Farbe. An dir ist ein wahrer Renaissance-Fürst verloren gegangen.
Ah. Ja, das ist einer dieser Gags, wo man sich erstmal ausschüttet und dann hinterher denkt, warum ist das eigentlich lustig? Es ist lustig, aber warum ist das lustig? Und da habe ich lange drauf rumgedacht heute. Zur Komplettierung übrigens, im Englischen heißt es, boy, you would have been a lot of fun during the Renaissance. Warum ist das mit der Renaissance lustig? Hab ich mich gefragt. So, und jetzt habe ich ja eine Süße zu Hause, bei mir zu Hause, die studiert gerade etwas, wo sie sich ganz viel mit Architektur auseinandersetzt. Also habe ich die mal zunächst gefragt. Und dann haben wir uns gedacht, ist das vielleicht eine Anspielung darauf, dass man in der Renaissance ja, keine Ahnung, auch sehr viel, ne, verziert hat, innenarchitektonisch, weißt du, oder dass man so ein bisschen opulent vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle geworden ist. Und ansonsten, manchmal ist ja Renaissance-Architektur auch ein bisschen schlicht, ne, weil man sich rückbesinnt irgendwie aufs Altertum und tralala und hopsasa. Und wir kamen da irgendwie auf keinen grünen Zweig, warum uns das dabei helfen sollte, diese Überlegung dabei helfen sollte, warum das hier an der Stelle witzig ist. Aber dann habe ich einen Joker gezogen. Oha. Ich habe meine Schwiegermutter angerufen.
Oha.
Meine Schwiegermutter ist Kunsthistorikerin. Und ich habe der die Geschichte erzählt. Ich habe ihr die Szene erzählt. Ich habe gesagt, hör ich mal zu, da sagt Willy eben an der Stelle, ja, sei sparsam bei der Renovierung. Die beste Wirkung erzielst du mit ein paar Postern und vielleicht etwas Farbe. Und Alf sagt dann, na, an dir ist ja ein Renaissancefürst verloren gegangen. Ja, und sie, es kam aus der Pistole geschossen, haute sie zurück, warum das witzig ist. Und das ist ja fast Expertenwissen, um diesen Witz in seinem Kern zu verstehen. Und zwar geht es um die Kunstkammern. In der Renaissance sind ja auch viele Menschen sehr wohlhabend geworden, die jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, automatisch Adel oder so sind. Ne? Ja. Also es gab ja auch dann, ne, das Menschenbild hat sich verändert, es gab ein Bürgertum und so weiter, kristallisierte sich raus. Aber auch die Renaissance-Fürsten an sich, die stellten nun ein bisschen ihren Reichtum etwas stärker zur Schau. Und die haben sich dann reihenweise, haben die sich Kunstkammern zugelegt. Und in so einer Kunstkammer hingen die Gemälde, wo man heutzutage sagen würde, so, ich hänge mir ein Gemälde an die Wand. Die Gemälde hingen dicht an dicht. Sodass man die Tapete oder die Wand dazwischen, darunter kaum noch sehen konnte.
Okay.
Ne? Also nicht so, wie wir das auch als Kinder gemacht haben. Und die Poster, ja, ja. Darauf möchte ich hinaus, die Poster sind ja quasi die Gemälde des kleinen Mannes oder der Kinder und Jugendlichen, die ihr Kinderzimmer damit ausgestattet haben. Wir haben ja teilweise auch unsere Wände gepflastert mit Postern aus der Bravos. Aus der Bravo.
Jetzt nicht unbedingt aus der Bravo, aber ja.
Ja, dann meinetwegen aus der Popcorn oder was gab es sonst noch?
aus der Rock Hard, bitte. Ich bin ein Heavy Metaller.
Okay, dann aus dem Metal Hammer. So.
Auch.
Und so verstehe ich jetzt mittlerweile nach der Erklärung durch meine Schwiegermutter, die Kunsthistorikerin, so verstehe ich jetzt mittlerweile den Gag, dass Willy sagt, na, jetzt pflaster nicht einfach alles zu, sondern, ne, setz es dezent ein, etwas Farbe und ein paar Poster und dann haut Alf raus, na, du hättest ja einen großen Spaß gehabt in der Renaissance.
Wow.
Also ist das ein Hammer an Kontext für so einen kleinen Gag?
Brutal. Also schöne Grüße an deine Schwiegermutter an dieser Stelle. Ich habe mich einfach nur beömmelt, weil in meinem kleinen Kopf ist die Renaissance kunstgeprägt, überbordende Gemälde, Skulpturen und sonstiges. Und dadurch, dass Willy halt sagt, nimm ein paar Poster, mach ein bisschen Farbe, also dieses Konträre, ne? Renaissance fürs, ne? Läuft. Aber cool.
Also es war der Hammer, oder? Ich erzählte ihr die Szene und sie hat keine, wirklich original, keine Sekunde überlegt und hat gesagt, ja klar, Kunstkammer.
Krass.
Hammer. Voll toll. Übrigens, sie hat noch was anderes gesagt.
Oha.
Deswegen, liebe Grüße, liebe Schwiegermama. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du dir heute Morgen Zeit genommen hast, mit mir zu telefonieren. Nur wegen einer Szene aus Alf. Obwohl du, weiß Gott, anderes zu tun hattest heute. Nee, sie ist nämlich die absolut, sagen wir mal, nee, kann man Alf-Hasserin sagen? Ja, also sie konnte mit Alf nichts anfangen. Als Mutter hatte sie irgendwie auf Alf damals einen anderen Blick, ne, nach dem Motto, ja, der macht ja irgendwie den ganzen Tag die Wohnung, versetzt die Wohnung ständig ins Chaos und bringt den Alltag durcheinander und, ne, und gibt quasi Kindern ein schlechtes Beispiel und deswegen hat sie Alf irgendwie nie gemocht, als sie noch in dieser Mutterrolle war.
Okay.
Und, aber dann sagte sie, als ich ihr dann diese Szene erzählt hatte und wir noch ein bisschen drüber geschwätzt haben, hat sie hinterher gesagt, ich muss meine Meinung über Alf revidieren. Alf hat ja offenbar großes Kunstverständnis.
Oha. Das ist, also, ich lasse das einfach mal so stehen.
Es tut mir leid, liebe Leute, dass ich jetzt ganz, ganz lang referiert habe und ich wollte es eigentlich echt nur in der Nussschale kurz ein bisschen erzählen und ich hoffe, ich habe alles richtig wiedergegeben. Ansonsten mal wieder nach da draußen, wenn ihr dem Ganzen noch etwas hinzuzufügen habt oder dann noch irgendein Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin unter unseren Zuhörern und unter den Alf-Fans ist, dann lasst uns wissen, was ihr über diese Szene denkt. Ich finde sie großartig. Aber man kann mal wieder sehen, wie vielschichtig Humor ist, oder Brian? Dass man
Vollkommen.
Dass das auch witzig ist, wenn man diesen Kontext nicht hat. Aber wenn wir jetzt diesen Kontext tatsächlich dann noch obendrauf haben, dann ist das ja noch geiler.
Korrekt. Aber gräme dich nicht, dass du so lange referiert hast, denn die nächsten zwei Szenen,
genau, also nach dem Renaissancefürst kommt der Vorspann und dann sind wir schon in der Garage, ne?
Korrekt. Und wie ich einleitend schon sagte, dass dein Referieren, ich fand's mega interessant, aber das klaut uns keine Zeit, denn auch in dieser Folge, wie in der Folge davor, springen wir sehr viel zwischen den Szenerien hin und her. Direkt nach dem Auftakt, also nachdem die Anfangscredits gerollt sind, sehen wir eben jenen Scott und Lynn in der Garage, der offensichtlich Band-Equipment reinträgt. Und man spürt schon so ein leichtes Knistern. Und Lynn sagt, ja, wenn ich dafür freien Eintritt für die nächste Show von Namen vergessen. Ich glaube, der ist aber unwichtig.
Schiemen.
Ah, genau. Aber der nächste Gag ist einfach viel besser.
Ja.
Wir heißen nicht mehr so, wir heißen jetzt so. Gab es nicht schon einmal eine Band namens The Doors? Gab es? Ja, und Lynn sagt, glaube ich, auch sowas wie, oh gut, es lebt ja auch keiner mehr, der die kannte.
Das ist so gemein, hey.
Es ist zum einen sehr gemein und zum anderen spricht es nicht sehr für den Intellekt von Scott. That being said, natürlich.
Aber es ist auch ein Gag darauf, dass jede Generation immer glaubt, sag mal, irgendetwas zum ersten Mal zu tun und sich erst einmal, und wahrscheinlich ist es auch evolutionär irgendwie erklärbar, erstmal einen Scheiß darum schert, was vorher war. Ne? Einfach das Rad immer wieder neu.
Ja, erfahren. Stimmt. Aber ich fand den Charakter Scott einfach, ja, Jod. Er ist nicht unbedingt die hellste Kerze auf dem Kuchen. Vielleicht steht seine Kerze nebendran, aber lassen wir das.
Aber Lynn macht sich ja auch zum Affen in der Szene.
Ein bisschen.
Weil es sind ja nicht nur Lynn und Scott in der Garage, oder sagen wir mal, sie sind in der Garage, aber sag mal, draußen ist ja noch jemand.
Er guckt erst durch die Tür und dann ist er am Fenster. Wer könnte es sein? Ist es Mrs. Ogmanic? Ist es Mr. Ogmanic? Nein.
Rufen Sie jetzt an. Nein.
Es ist natürlich Gordon Shumway, a.k.a. Alf. Der seinen Gemütszustand wieder einmal mit fantastischem Puppenspiel zum Ausdruck bringt, was er davon hält, dass Scott und Lynn sich zu einem Basketballspiel verabreden. Möchtest du, Lars, oder soll ich?
Mach weiter.
Also es ist die klassische Finger in den Hals-Geste. Liebe Zuhörende, die ihr die Serie kennt, diese Geste wird uns in dieser Folge auch noch
eine... Ja, richtig, du hast recht, oh Gott.
Noch mal begleiten. Also, Scott ist offensichtlich, er möchte mit Lynn ausgehen. Warum geht so ein nettes Mädchen wie du Freitagabend nicht aus und die Band mag dich? Und ja, ich bin halt auch gern bei der Familie und Alf im Hintergrund. Und Lynn macht sich, wie Lars sagte, so ein bisschen zum Affen. Ne? Nein! Was heißt nein? Nein, ich meine ja. Also es ist offensichtlich...
Schön ist auch an der anderen Stelle, Alf! Was sagst du? Nee, einfach Alf.
was uns in dieser Szene klar wird, ist, dass der Außerirdische scheinbar etwas dagegen hat, dass Lynn, seinen Tick mit den zwei L's habe ich nie verstanden, Entschuldigung, offensichtlich etwas dagegen hat, dass sie sich mit Scott trifft. Die Szene ist auch schnell vorbei. Wir springen weiter zum Renovieren.
Stopp. Ich stoppe. Stoppikowski, ich möchte mein erstes Veto heute.
Jawohl.
Mein erstes Veto ziehen.
Was heißt ja dein erstes? Du hast nur eins.
Verdammt.
Du. Okay, vielleicht zwei.
Also erst einmal ist diese Szene ja quasi die Spiegelszene der Szene, die wir nachher vor der Haustür haben. Und eine Sache müssen wir tatsächlich auch noch ansprechen, nämlich den Gaststar. Wir haben ja im Gegensatz zur letzten Folge jetzt hier wieder einen Gaststar.
Endlich, Lars, endlich. Ich bin gespannt.
Hast du eine Ahnung? Hast du ihn erkannt?
Null.
Ja, dann wird sich aber jetzt aus den Socken und den dafür vorgesehenen Schuhen hauen.
Oha.
Das ist Kurt McKinney.
Nein!
Das ist Karate-Tiger.
Nein!
Jason, das ist unser Mann.
Nein!
Kein Rückzug, kein Aufgeben.
Nein.
No retreat, no surrender.
Ja. Nein.
Er ist es.
Nein.
Es ist Kurt McKinney.
Oh.
Es ist der Film Karate Tiger. Ihr Lieben da draußen, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber für Jugendliche männlichen Geschlechts, gerade auch die in den 80ern groß geworden sind, die kennen alle. Einerseits natürlich Karate Kid, ganz, ganz klar. Aber sie kennen eben auch Karate Tiger. Und im ersten Karate Tiger, da gab es ja mehrere Teile. Und ich glaube, da ist auch die Benennung und auch die Bezifferung so ein bisschen durcheinander. Aber der allererste Karate Tiger, der im Original No Retreat, No Surrender heißt, da spielt dieser Scott Maynard hier, Kurt McKinney heißt der Schauspieler, spielt da mit. Und Brian und ich, wir können diesen Film mitsprechen. Und der hat ja auch tatsächlich, auch ist er als Kampfkunstfilm, ist der alles andere als trivial. Der zeigt also schöne Martial-Arts-Szenen, ne, Brian?
Du machst mich gerade fertig, Lars. Ich brauche jetzt, also normalerweise machen wir sowas on-air nicht, aber ich sage jetzt, hier machen wir jetzt eine kurze Pause, weil das muss ich sacken lassen. Du lieber Himmel, das ist ja Wahnsinn.
Und ich dachte, du hättest das auch, du hättest ihn erkannt oder so.
Nee.
Und ich dachte, ich komme jetzt mit diesem Fakt um die Ecke und Brian sagt sowas wie, ja, das war mir doch klar.
Ja, null. Ich meine, jetzt wo du es sagst, im Nachgang, aber da, oh. Okay.
Und Kurt McKinney ist natürlich kein Eintagsfliege, wenn wir das noch kurz erwähnen wollen. Nämlich, der hat ja auch, sagen wir mal, im US-Fernsehen seine Spuren hinterlassen, hat in 253 Folgen von General Hospital mitgespielt. Und das ist eine Krankenhausserie, die in den USA jeder kennt. Und insgesamt in 173 Folgen der Springfield Story. Und das ist wiederum eine Seifenoper, die vermutlich auch jeder in den USA kennt. Ne? Aber hier hat Kurt McKinney als Scott Maynard einen Gastauftritt, und zwar im hässlichsten Pullover der westlichen Hemisphäre. Meine Netzhäute haben sich freiwillig abgelöst. Meine Güte.
Zu Kurt McKinney habe ich tatsächlich dann auch noch ein oder zwei Fakten, die ich auswendig weiß, weil ich das mal recherchiert habe. War tatsächlich seinerzeit Landesmeister im Taekwondo in den USA, und er hatte auch vorgesprochen für den Oscar-prämierten, Klammer auf, das ist ein Scherz, Klammer zu, Film American Ninja.
Oh Gott.
Und die Produzenten haben ihn abgelehnt mit dem Argument, er sei zu jung. Und es wurde dann Michael Dudikoff. Aber das ist jetzt wirklich B-Movie-Wissen, was ich... Na, um Gottes Willen. Okay, ich muss nochmal Folge 7 schauen, wegen dem Lachen. Ich muss nochmal Kurt McKinney schauen. Ist ja unglaublich. Machst mich fertig, Lars. Du machst mich so fertig, dass ich jetzt weiterspringe.
Okay, in die Waschküche.
Genau. Denn Brian und Alf sind dabei, sein Zimmer zu renovieren.
Sie tapezieren die Fliegengitter.
Sie tapezieren die Fliegengitter. Und wer erscheint und unterbindet diesen Unsinn? Ich gebe dir einen Tipp.
Die Line?
Ja, ich wollte dir gerade einen Tipp geben. Es ist nicht Mrs. Ogmani.
Schon wieder nicht.
Nein, es ist Katie Line. Aber um das Ganze abzuschließen, beziehungsweise um da mal ein bisschen schneller durchzuspringen, weil es ist meiner Meinung nach jetzt nicht so wichtig, dass wir da auf alles eingehen. Aber Alf fragt Kate nach einem Rat als Frau, weil sie ist ja seiner Meinung nach eine wunderschöne Frau. Und hier wird schon so ein bisschen klar, dass Kate den Eindruck bekommen könnte, dass Alf für sie ein bisschen schwärmt. Und was Willy getan hat, ich weiß was, 500 Dosen, was waren's?
Champignon-Cremesuppe.
Champignon-Cremesuppe.
Was hättest du vorzuschlagen, außer Pilzsuppe?
Ja, genau. Und dann kommt das Unheilsschwangere. Und ich sage bewusst Unheilsschwangere, denn Kate sagt, Blumen oder vielleicht ein Gedicht. Oh, ein Gedicht. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, ob da noch irgendwas passiert, außer irgendeinem dummen Spruch.
Alf deklamiert zwei Gedichte.
Ah, Jason, nee, Jason, das ist unser Mann.
Wird von Kate natürlich gleich als Keats identifiziert. Ja. Na, und dann denkt Alf, ja, gut, dann muss ich eine Schublade drunter und sagt, Frau Wirtin hat einen Astronaut, der hat sich bloß mit Helm getraut.
Alf!
Und das ist tatsächlich im Englischen noch expliziter.
Oha.
Da setzt er nämlich einfach bloß an, eine kleine Zeile, there once was a young man from Venus.
Oha.
Ich werde das jetzt nicht erklären, warum das schlüpfrig wird.
Da kann ich eine kurze, oh, das ist jetzt sehr schlimm, aber ich mach's einfach. Da kann ich eine kurze Wrestling-Analogie bringen. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörenden mit dem Pro-Wrestling aus den USA vertraut sind, aber damals in der ECW gab es einen Menschen, der hieß Joel Gertner, und der hat nämlich genau Men are from Mars, women are from Venus, but when they come to Earth, they all want to see my
muscles. Jawohl.
Schlägt dieselbe Kerbe, glaube ich.
Stimmt. Bevor wir zur nächsten Szene übergehen, Brian.
Ja.
Vielleicht eine Sache, die ich bin tatsächlich, ich merke das, dass ich als Kind über viele Sätze einfach drüber weggegangen bin, die gesagt wurden in der Serie. Ne? Weißt du ja, dass das immer so ist, wenn man Fernsehen geguckt hat als Kind, ja. Dass man sich gesagt hat, okay, das war jetzt vielleicht irgendwas, was ein Erwachsener versteht und ich werde auch irgendwann mal erwachsen sein und dann kapiere ich es vielleicht. Ja? Und so war das auch bei dem Satz, wo Kate fragt, als Alf so anhebt und sagt, stellen wir uns mal vor, jemand, den wir nicht kennen, fühlt sich hingezogen zu einer wunderschönen jungen Frau oder irgend so etwas, was er da sagt. Mhm. Ne? Dann haut sie doch da sofort dazwischen und sagt, schreibst du immer noch an diese komische Briefkastentante?
Ja, stimmt.
Ja. Und würde ich sagen, mal wieder kreativ übersetzt, finde ich eine gute Idee, dass man hier an der Stelle ohne irgendeine kulturelle Referenz auskommt, weil im Englischen hat man tatsächlich eine genommen. Kate fragt, are you still writing letters to Connie Chung? Und wenn jetzt jemand wissen will, wer Connie Chung ist, hat Lars das natürlich recherchiert.
Ja, ich möchte das.
Denn für Brian und alle anderen, die amerikanische Journalistin Connie Chung war eine große Nummer und sie interviewte zum Beispiel Magic Johnson, nachdem er mit seiner HIV-Infektion an die Öffentlichkeit ging. Ah. Und da ist sie halt vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Also sie hatte höchst interessante Gäste über die Jahrzehnte.
Sehr spannend.
Gut. Was habe ich denn hier auf dem Zettel? Garage Römisch 2.
Garage Römisch 2. Ich bin so ein Trottel. Ich habe Garage Römisch 1 bei mir als Szene 1 markiert in meinem Cheat Sheet. Aber du hast vollkommen recht. Wir sind in Garage 2. Geht wunderbar los. Alf sitzt da, drückt auf dem Keyboard rum. Willy kommt rein. Alf, Antwort, was? Ja, was er da macht, und das Keyboard ist ja wohl kaputt gegangen, Willy erklärt ihm dann, dass man es vielleicht erstmal einstöpseln sollte. Eins kommt zum anderen, ich habe ein Gedicht.
Nichts gelernt über elektronische Musik auf Mail.
Frühgeschichte, irgendwas mit Frühgeschichte.
Genau, in Frühgeschichte war ich nicht besonders gut, sagt Alf. Nie um eine Ausrede verlegen, echt?
Niemals. Lirum Larum, um das Ganze nicht so arg aufzupumpen. Schlussendlich kristallisiert sich heraus, dass Alf ein Gedicht geschrieben hat und das in Musikform packen will. Und er zeigt es Willy und Willy liest es. Ich repetiere jetzt nicht, was da steht, weil da kommen wir später noch drauf. Der Punkt, wo ich dann den Ball zu dir spiele, Lars, ist, als Alf sagt, ich jammer mal was in D-Dur rein.
Kann ich vielleicht die Tonart B vorschlagen? Sie hat mehr Wohlklang. Wohlklang wird immer gern genommen. Übrigens, als Willy das erste Mal das Blatt in die Hand nimmt und die Zeilen liest, die Alf niedergeschrieben hat, ist er ja schon wieder, er ist wirklich kein Gesangstalent, oder? Er hat ja irgendwie in der vorherigen Folge, hilf mir Rhonda, hilf mir Rhonda, was ja, sagen wir mal, mit dem Song der Beach Boys so semi was zu tun hat. Und Hier singt er I can't get no satisfaction. Was ist das für eine Melodie? Es ist auf jeden Fall sind nicht die Stones.
Das war aber auch schön.
Aber er,
könnte es sein, dass die Rolling Stones das gesungen haben? Ey, es ist ein erster Entwurf.
Genau, das sagt er. Und er sagt das nur im Deutschen. Was natürlich wieder eine wunderbare kreative Übersetzung ist. Ich kann mich immer bloß wieder lobend äußern über das, was die deutsche Synchronregie hier fabriziert hat. Weil im Original bekommen wir hier etwas Englischunterricht.
Oha.
Da bekommt man fast die Idee, dass Willy das zunächst einmal gar nicht als Songzeile von den Rolling Stones identifiziert. Stattdessen sagt er im Englischen, I can't get no satisfaction. Shouldn't that be I can't get any satisfaction? Also oh. Er gibt hier quasi ein bisschen Englischunterricht in Richtung Alf, dass man ja hier keine doppelte Verneinung, ne? Also can't und no geht nicht, ne? Mhm. Du musst ja bei der Verneinung dann immer mit any oder sowas was machen, ja? Also gibt der Alf hier ein bisschen Englischunterricht. So, und da das im Deutschen ja keinen Sinn machen würde und wie das mit der doppelten Verneinung im Deutschen nicht zu haben, jetzt abgesehen von den Bayern, haben die sich gesagt, na gut, dann machen wir halt den Gag mit den Stones da rein. Ne? Und dann kann Alf das auch quasi mit dem nächsten Satz, der wieder deckungsgleich ist, auch aufgreifen und sagen, vergiss es, ist ein alter Entwurf.
Sehr gut, ja. Ei, ei, ei. Oh, ich liebe deine Recherchen. Aber das ist ja noch nicht das Ende dieser Szene. Denn wir waren ja bei Ich jammer was in D-Dur. Und
ach Gott, dann wird ja noch mal gesungen. Ach du lieber.
Ja, und Willy zeigt seine Skills auf dem ich komme noch mal rein. Es gibt Leute, die sagen, ich wäre sehr musikalisch. Nenn mir einen. Ich werde jetzt keine Namen. Auf jeden Fall.
Im Englischen sagt er, nenn mir drei, übrigens, ist mir aufgefallen heute. Ja.
Auf jeden Fall, ich möchte es nicht zu lang ziehen. Schaut es euch an, wenn ihr es eh noch nicht gesehen habt. Alfs Reaktion auf Willys Interpretation von seinem Text und dem, was er vorschlägt, ist wieder einmal der Finger in den Rachen.
Ja, schon das zweite Mal in dieser Folge.
Genau. Und der Ausspruch, Moment. Finger in den Rachen. Willy sagt, das ist hübsch, nicht? Und Alf, das ist sehr wohlklingend. So, Abmarsch, ja, Willy.
Willy verzichtet auf das Urheberrecht, falls Alf das verwenden möchte.
Genau.
Alf ruft ihm auf Deutsch noch was hinterher, lieber Brian?
Ich sag dir Bescheid, wir in der für eine Fantasy-Show kriegen.
Genau. Und er sagt im Englischen, I'll call you if I ever audition for Hee-Haw. Hee-Haw ist eine ganz beliebte Country-Sendung gewesen. Also eine Sendung, wo es Spielszenen gab und zwischendurch gab es ganz viel Country-Musik.
Hilfe.
Und das ist das, was ich meinte, dass das total passt mit dem Titelsong.
Ah.
Mit dem Songtitel-Titelsong dieser Folge.
Der Titelsong, Titelsong?
Richtig, eben jeder.
Auch der. Wobblei.
So, aber jetzt dürfen wir rüber ins Wohnzimmer schalten, oder?
Nein, vorher.
Nein, immer noch nicht.
Vorher geht Alf natürlich ans Keyboard und das tut mir als Hobbymusiker sehr weh, wenn ich sehe, dass offensichtlich Töne gegriffen werden, die einfach so nicht passen. Aber egal, das Puppenspiel ist wieder mal sehr super.
Vermutlich wird es aber am Piano da in der Parasitenfolge genauso gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass man da jetzt auch noch darauf geachtet hat, welche Noten oder Akkorde da angeschlagen werden. Das ist ja jedes Mal stumm aufs Klavier gehauen, dass kein Ton rauskommt und dann ist es halt irgendetwas gegriffen, oder?
Aber das Schönste ist, als er dann das Saxophon nimmt und dann das Puppenspiel es so macht, wie ein Saxophonspieler wirklich ein Saxophon spielen würde, er spitzt erst die Lippen, feuchtet quasi das Mundstück ein bisschen an und pustet kurz rein und da kriegen wir schon einen Sneak Peek auf das, was uns im weiteren Verlauf der Folge erwartet.
Ja, Alf, der Multi-Instrumentalist.
Und das zieht er so weit, dass wir schalten jetzt weiter ins Wohnzimmer. Es sind Willy und Kate. Der besorgte Familienvater wundert sich, wo Kate bleibt. Und das Telefon klingelt. Und Willy sagt, oh, vielleicht ist sie das. Aber sie ist es nicht. Und da sind wir, auch wenn sie nur namentlich erwähnt werden, bei den Ogmanics. Welche laute Rockmusik. Ich werde ihm sagen, dass er das unterlassen soll. Brian. Ja. Die Gitarre. Und das Saxophon.
Und das Schlagzeug.
Und das Schlagzeug. Im weiteren Verlauf des Gesprächs zwischen Kate und Willy ist Kate plötzlich der Meinung, beziehungsweise man hätte es ja auch, man könnte es so ein bisschen für sich assoziieren, dass es so ist, ist Kate der Meinung, dass Alf für sie schwärmt. Und in diesem Moment, das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, lacht sich Willy einfach kaputt.
Aber fast ein bisschen gehässig, oder?
Bisschen, ja. Bisschen.
Es ist so eine Nuance drüber irgendwie, finde ich.
Ich finde es einfach nur gut. Nicht daran aufhalten. Weiter.
Es wird jetzt ein bisschen zärtlich zwischen Willy und Kate und Alf dann rein. Ne? Wie schnell so ein Musikvideo fertig produziert ist. Ne? Hammermäßig. Oh. Also das ging ja, muss ein schmales Budget gewesen sein.
Gut so, geh ran, Willy.
Ja.
Denken wir für einen Moment lang, es gibt keinen Alf. Es gibt keinen Alf. Es gibt keinen Alf. Tür auf. Gut so, geh ran, Willy. So, beide zurück. Hm. Ja, da war das Ja.
Und zum allerersten Mal wird der rote Pyjama angesprochen. Das ist offenbar.
Ja, ja. Der Katalysator.
Irgendwie ein bisschen verwoben in Kate und Willys Liebesspiel. Oh Mann, oh ja, Mann, ja. Oh Mann.
Das ist... Ich ziehe den roten Pyjama an. Der rote Pyjama ist quasi so eine Art Katalysator. Aber was viel schlimmer ist, also in An- und Abführung schlimm, ist, dass Alf dasteht und sagt, er hat ein Musikvideo gemacht. Und Kate zu Willy, was sagst du? Er hat ein Musikvideo gemacht. Und Alf sagt, für Lynn. Und Kate, für Lynn? Ja, verstehe. Da sind wir wieder bei dem Verstehe-Running-Gag. Und ich finde es auch schön, dass eine erwachsene Frau, die verheiratet ist, die zwei Kinder hat, offensichtlich doch ein gutes Gefühl bei dieser Schwärmerei hatte. Und sich jetzt quasi so ein bisschen schlecht fühlt, weil die Schwärmerei doch nicht für sie ist. Ist das nachvollziehbar? Also ich kann das nachvollziehen.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Mein Gott, das ist ja jedem mal so gegangen, dass man dachte, jemand interessiert sich für einen und dann ist es dann doch, ist da das ein oder andere Signal falsch interpretiert worden und ja, schon ist man in dieser Situation, in der Kate sich befindet, so, ach so. Das war dann doch nicht ich. Tolle Wurst. So.
Genau. Da springen wir dann direkt weiter ins Schlafzimmer. Das ist wieder ein tolles, mimisches Spiel von Max Wright. Und als Kate sagt, ich würde gerne Fotos von unseren Enkelkindern zeigen. Und Willy sagt, na, ich denke doch nicht, dass daraus etwas wird. Oder doch? Und dann, ich möchte es nicht so sehr ausführen, dann kommt der rote Pyjama. Nein, liebe Zuhörende, es gibt keine überbordende Sexszene, aber ich sage euch eins, diese theatralisch mächtige Geste, wie Willy Tanner, aka Max Wright, seinen Bademantel ablegt, das ist fast die Form eines Toreros.
Ist es nicht auch in der Szene, wo Willy nochmal nachfragt und so, du bist doch nicht wirklich beunruhigt, dass Alf für Lynn ein bisschen schwärmt? Und dann kommt nochmal so ein kleines bisschen nochmal diese Eingeschnapptheit durch, findest du nicht? Mhm. Wo sie sagt, doch, das bin ich. Muss ich sagen, auch hier die Synchronsprecherin von Anne Skedeen, ganz toll. Gefällt mir super in der Szene.
Sehr schön. Wirklich, wirklich sehr schön. Aber dieses, wie er diesen Bademantel weg und einmal die erste Hand im Kreis, wupp, und der rote Pyjama ist offensichtlich ein Zeichen dafür, jetzt geht's rund. Aber auf den roten Pyjama werden wir noch zu sprechen kommen.
Mach dein Bademantel zu.
Hörst du auf zu spoilern?
Hörst du auf? Ach Mann.
Ach, Menno. So, jetzt sind wir vor der Haustür der Tanners, als Lynn nun doch endlich nach Hause kommt, natürlich mit Scott im Schlepptau. Sie unterhalten sich über das Spiel und wie schön es war. Und natürlich kiebitzt da jemand an Fenster. Lars, es ist dein Einsatz.
Mrs. Ogmanic? Nein. Nein. Schon wieder nicht.
Nein.
Oh, wir können ihren nächsten Auftritt kaum erwarten. Ich merke es schon. Ja. Nein, es ist natürlich Alf. Wie wir schon sagten, wir haben ja diese Szene in ähnlicher Form in der Garage am Anfang. Jetzt ist es hier an der Haustür, wo die beiden nach Hause kommen. Scott hat gerade in eine Parkuhr gesungen. Und darüber unterhalten sie sich jetzt noch. Aber der Außerirdische liegt auf der Lauer.
Ja, und es ist auch schön, wie ich habe mich da so ein bisschen zurückerinnert an meine Jugendzeit, so diese Teenager-Vibes. Man hat so ein bisschen eine Anziehungskraft, aber man ist halt schüchtern und beide sind scheinbar sehr, sehr schüchtern.
Es ist so aufregend, es ist so wahnsinnig aufregend. Man fragt sich immer, man hat sich selber immer so gefragt, ne? Kriege ich heute einen kleinen Schmatzer? Kriege ich vielleicht einen auf die Wange? Ne? Werden wir uns wiedersehen? Oh, was für eine aufregende Zeit das war. Man kann das richtig nachempfinden.
Ich muss dazu sagen, ich bin ganz froh, jetzt mittlerweile in dem Alter, wo ich bin. Ich brauche das nicht mehr. Meine Frau sagt auch immer, oh Gott, Dating, nee, hör mir auf. Bin ich froh, dass ich dich geheiratet habe. Da brauche ich diesen ganzen Quatsch dann nicht mehr.
Wenn ich nicht wiederkomme, gib eine Suchanzeige auf.
Ja, genau. Ich will gar nicht zu weit ausholen. Aber Alf beschimpft natürlich Scott durch das Fenster.
Das ist so fies. Ich fand das lustig als Kind und auch als Jugendlicher. Aber ich hatte ja auch leicht Lachen, ne? Weil ich hatte keine Akne in irgendeiner Form. Der Kelch ging an mir vorüber.
An mir auch, ja.
Ne, Scott hat auch keine sichtbaren Pickel im Gesicht, keine Akne whatsoever. Aber Alf tut so, ne, und macht ihn da auf die Art und Weise ein bisschen runter. Und deswegen ist das eigentlich fast ein billiger Gag. Der ist übrigens im Englischen noch härter. Im Deutschen sagt er ja, hey Pickelgesicht, geh nach Hause und versuch's mal mit Kamillentinktur. Mhm. Im Englischen sagt, hey Zitface, go home and make a clearer seal sandwich. Das ist böse, oder? Mach den clearer seal sandwich. Und die andere Beschimpfung, die im Deutschen Erdferkel ist, die habe ich selbst bei einer ausgiebigen Recherche nicht finden können, was da im Englischen so schlimm dran ist. Ich meine, er sagt sowas wie Sequoia Neck. Sequoia ist, glaube ich, einerseits eine Gegend in Kalifornien, andererseits sind das, glaube ich, diese Mammutbäume, weißt du, diese Bäume mit diesen dicken Stämmen.
Ja.
Und man fragt sich, was ist ein Sequoia Neck? Also was ist ein Sequoia Hals? Geht es darum, dass, keine Ahnung, der Scott einen breiten Nacken hat? Weißt du, so ein Stiernacken, ist das vielleicht damit gemeint? Oder ist das, und da habe ich ja echt Angst vor, Sequoia ist ja auch ein Ureinwohnerwort. Könnte das sein, dass das hier sogar ein Gag auf Kosten von Native Americans ist? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist das mit dem sehr breiten Hals, mit dem sehr breiten Nacken.
Also ich hab da eine ganz andere Idee. Vielleicht meint er auch, also es fiel mir jetzt so spontan ein, vielleicht meint er auch ein Gürteltier Nacken.
Heißen die nicht Armadillo oder sowas?
Armadillos, ja. Aber ist vielleicht so ein amerikanisches Slangwort? Keine Ahnung. Dann wieder der Aufruf an unsere Zuhörenden. Wenn ihr mehr wisst, schreibt's uns. Der Lars gibt jetzt nochmal die Mailadresse raus.
podcast@hare-im-thunfisch.de. Was ist ein Sequoia-Neck?
Das hast du sehr schön gemacht.
Ja. Naja gut, ich glaube, hier in der Pfalz, im Südwesten, sagt man ja auch manchmal, ich habe Halsschlag oder wie Barmstämmen. Vielleicht ist ja sowas gemeint.
möglich. Bevor wir zu sehr in den Lokalkolorit abschweifen.
Ich finde, das kam locker rüber dafür, dass ich so eine Nordnase bin, oder?
du bist gut integriert in diese Welt der komisch sprechenden Menschen.
One of us.
Ja. Vielleicht fange ich einfach mal an. Also, pass mal auf. Jetzt machen wir mal weiter da mit dem Chorus. Weil
Alf hat Lynn aber sowas von die Tour vor der Tür vermasselt. Ne? Sie hätte Scott sehr gerne einen Schmatzer gegeben.
Absolut.
Aber das ist final torpediert worden mit der Drohung, doch den Gartenschlauch anzumachen von Seiten Alfs.
Ja, und natürlich, das ist mein Vater, ist dein Vater nicht so ein netter Kerl. Und dann die Erdferkel-Analogie, nennt er deine Mutter Erdferkel? Vielleicht meint er meine Mutter, vielleicht streiten sie sich gerade. Nennt er seine Mutter Erdferkel? Naja, nicht sehr oft. Und dann, ich mache das jetzt mal kurz, auf Kurbelsisch, einfach so, keine Ahnung, das ist jetzt so eine Intention. Und dann kommt die Lynn ins Wohnzimmer rein. Und dann hockt der Alf da und hat den Knochen in der Hand von dem Bruder, den er scheinbar gerade gefressen hat. Und wie konntest du mir das antun? Und Alf sitzt da, hallo, wie war das Spiel? Und wirft den Knochen einfach punktgenau auf diesen Teller, der
Hammer.
Überfüllt ist mit Knochen. Großartig.
Dass der auf dem Haufen überhaupt liegen bleibt und wie oft man ja. als Puppe vermutlich davor oder dahinter wirft und nicht trifft. Jetzt sag ich auch schon, und nicht trifft. Oh Gott, Brian, Hochdeutsch, bitte.
Und nicht treffe tut.
Ja.
Und nicht treffe tut.
Auch Herr das Gott. Noch. Jetzt bitte noch doppelte Verneinung. Nein, so, jetzt Hochdeutsch.
Focus. Willy entert die Szenerie im Bademantel und darunter hat er den roten Pyjama. Wie wir gelernt haben, ist der rote Pyjama ein Indikator für
horizontalen Mambo.
Ja. Mach doch sowas nicht. Es ist ein Indikator dafür, was wir von unseren Eltern damals nicht sehen wollten. So. Willy tritt auf. Was ist denn das für ein Lärm? Und Lynn erklärt, was passiert ist. Und Alf sagt, gut, dass ich dazwischen gegangen bin. Also sinngemäß. Denn sonst hätte sie ihn vielleicht noch geküsst. Und Lynn sagt, ich hätte ihn sehr gerne geküsst. Und die
Puppe geht da so nach vorne. Ne? Sonst hat er noch versucht, sie zu küssen. Also richtig,
ja, genau.
richtig scharf. Und auch so in Richtung.
Ja. Genau. Und Lynn sagt, ich hätte ihn sehr gerne geküsst. Schnitt auf Willy. Und Lynn antwortet, vielleicht ein bisschen. Und dann versucht Alf so ein bisschen zu erklären, Willy versucht Alf so ein bisschen zu erklären, wie das halt ist mit jungen Mädchen. Und so, und er versteht es halt irgendwie noch nicht so wirklich.
Schön ist der Satz doch, den Willy sagt, also als er erklärt, dass Mädchen in Lynns Alter sich mit Jungs in ihrem Alter treffen und dass er als Vater damit ja seinen Frieden machen muss und
klar
Richtung Alf, das darf dir nicht anders gehen.
Ja, aber Alf ist halt in dem Moment wirklich, man könnte sagen, liebestrunken. Und Lynn ist mal wieder
ja fast gekränkt. Also liebestrunken ist ja, also er ist ja nicht wirklich jetzt gerade im Schwärmmodus, sondern er ist
voll drin.
Er ist tief gekränkt. Entschuldigung, er hat gerade ein Rockvideo gedreht, um das der Dame seines Herzens vorzuspielen und möchte sie ja irgendwie auch, keine Ahnung, gewinnen dadurch. Naja. Und da merkt er gerade so ein bisschen, dass ihm offenbar die Fälle davon schwimmen und deswegen ist er, glaube ich, weniger schwärmerisch als er. Tief verletzt.
Ja. Und Lynn macht das einzig Richtige und sagt zu ihrem Vater, lass uns bitte kurz allein.
Das ist
reden. Gut. Ja. Ja. Und dann reden sie darüber. Und jetzt kommen
wir
zum Star.
Der Mantel, Willi, der Mantel. Ja. Verdammt, ach, das haben wir vergessen. Der Mantel, stimmt, Willi, der Mantel.
Stimmt.
Und dann dieses.
Warte. Das kann ich nicht. Misch dich nicht in meine Angelegenheit. Ach nee. Und du rufst bitte morgens Gott an und entschuldigst dich bei ihm. Und du sagst ihm, ich bin es gar nicht gewesen. Misch dich nicht in meine Angelegenheit. Ich habe noch gar nicht angefangen, mich in deine Angelegenheit einzumischen. Und wenn du glaubst, Dad, könnten wir. Na gut. Misch dich nicht in meine Angelegenheit. Was denkt der eigentlich, wer ist? Der Mantel, Willi, der Mantel. So rum war's.
Das ist schön. Das ist wunderbar, Brian, dass ich das jetzt nach als MP3 habe. Ich kann es mir immer wieder vorspielen. Das hast du sehr schön dargeboten.
Und das ist. Und ich greife schon mal vor, das ist auch schon meine Lieblingsszene dieser Folge. Misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Was glaubt der eigentlich, wer ist? Der Mantel, Willi, der Mantel. So, aber dann kommen wir tatsächlich zu dem Video. Das Video. Und da,
das Video.
Mein lieber Lars, da habe ich Dinge vorbereitet. Auf die Musik müssen wir nicht eingehen. Es ist ein richtig catchy Song. Die Zuhörenden sollen sich das anhören. Das Spannende ist,
ich bin total froh, dass du das vorbereitet hast, weil wir sind natürlich beide absolute Musikliebhaber. Ich bin allerdings total unmusikalisch und du bist der Musiker von uns beiden. Du spielst Schlagzeug und kannst vermutlich viel, viel mehr zu dieser Szene sagen als ich. Ich bin da sehr froh, dass ich jetzt mich einfach ein bisschen zurücklehne, was schwierig ist auf einem Hocker ohne Lehne, aber
ja, böse Zungen behaupten, Schlagzeuger sind keine Musiker, aber geschenkt.
Wann tu.
Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist eigentlich die Musiker, die Alf darstellt. Da haben wir zum einen am Bass Duff McKagan, der Bassist von Guns N' Roses, in der ersten Einstellung, und jetzt nicht vergessen, wenn ich des Öfteren von erster Einstellung rede. In der ersten Einstellung am Keyboard haben wir Elton John, unverkennbar am Hemd und der Brille. Am Schlagzeug Keith Moon. Der Sänger-Gitarrist ist obviously Bruce Springsteen. Da habe ich eine schöne Anekdote. Meine Eltern damals, in den 80ern, Ende 80er, als es geehrt wurde, 1988, mein Papa sagte, das ist der Peter Maffay. Und da haben wir ein Live-Beispiel für unsere Thesen, die wir Minimum in jeder zweiten Folge haben. Synchronisation, das deutsche Publikum kennt XY nicht, deswegen machen wir das. Und das war für mich so im Nachklapp, so dieses, als ich mich daran erinnert habe, das ist der Peter Maffay. Dann haben wir beim Keyboard-Solo, obviously Stevie Wonder, beim Gitarren-Solo Billy Gibbons von ZZ Top und das Saxophon-Solo soll offensichtlich Charlie Parker darstellen. Aber jetzt
ernst?
Kommt das. Ja, ich habe es recherchiert. Liebe Zuhörende, ich quatsche.
Aber der hat doch einfach da bloß so ein langes Sakko an oder so. Mehr ist doch gar nicht irgendwie zu erkennen, glaube ich. Er steht da, glaube ich, oben auf der. Er steht da ja so ein bisschen erhöht. Oben auf dieser, keine Ahnung.
Ja.
Balustrade. Ich mir gerade, Dankeschön. So was war das, ne? Ja, man kann in der Garage ja auch noch nach oben steigen. Warum eigentlich? Haben wir das jemals thematisiert?
Kommt vielleicht noch.
Oh.
Weiß ich nicht. Soll auf jeden
wir
Fall
haben noch
Charlie
ein paar
Parker
Jahre
darstellen.
Zeit.
Ja, genau. 8 oder 4 jetzt mit unserem neuen Zeitplan. Jetzt kommt aber der Hammer. Und das ist mir tatsächlich mit Hilfe meiner Recherchen und im Schauen der Folge zum ersten Mal tatsächlich aufgefallen. Es gibt noch einen Schlagzeuger, den Alf da imitiert.
Also der eine war Keith Moon.
Ja, und der zweite ist Bill Bruford. Denn vor der Einleitung zu dem ersten Keyboard-Solo von Alf als Stevie Wonder sieht Alf anders aus. Er hat nicht dieses weiße T-Shirt an, vom Anfang, wo es der Keith Moon sein soll, sondern so eine Tigerweste und einen Ohrring im rechten Ohr. Und genau dasselbe ist auch am Schluss, als dieses letzte, also der klassische Rockmusik-Song, das klassische Rockmusik-Song endet. Und das ist das, wo ich mich frage, warum? Weil ich finde es spannend. Okay, auf der einen Seite imitiert er Elton John und Stevie Wonder, aber auf der anderen Seite Keith Moon und Bill Bruford. Und ich habe da ein bisschen
Hilf rumgesucht. Mir bitte mal, Bill Bruford?
Yes. Also die Band Yes.
Oh. Da habe ich ihn fast verschluckt. Was heißt fast? Ja, okay, ja. Ich bin im Bilde.
Ich habe eine Vermutung, warum das in diesem Video so gemacht wurde, dass auch er quasi zwei verschiedene Schlagzeuger spielt in einer Abführung. Denn Bill Bruford war oder ist berühmt dafür gewesen, dass er sehr, also wir Schlagzeuger sagen, er war ein Hardhitter. Oder er ist ein Hardhitter, also jemand, der richtig drauf bolzt. Ich meine, jeder, der, liebe Zuhörende, jeder, der mal am Schlagzeug gesessen ist, man muss da nicht drauf klopfen wie ein Bekloppter. Aber es gibt eben Menschen, ich bin genauso, die gehen da halt echt mit Energie dran. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Outfit von Bill Bruford gewählt hat zu dem Übergang ins Keyboard-Solo von Alf aka Stevie Wonder, weil da halt, ja, in meinem musikalischen Gehirn würde ich sagen, es ist der C-Teil, bevor es ins Solo geht, um da einfach nur ein bisschen Druck reinzubringen. Und am Schluss halt das klassische Rock-Ending. Ja, ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bitte, wer es besser weiß, podcast@hare-im-tunisch. Ich hab's verkackt.
Wie bitte?
Lars, bitte, die Adresse nochmal. Bitte.
podcast@hare-im-tunisch.de. Und ich habe hier heute eine neue Musikvokabel gelernt, und zwar den Hardhitter. Muss ich mir das so vorstellen, wie die Frau in diesem 90er-Jahre-Deinhard-Werbespot? Wo ist der Deinhard? Dusch!
Ja, tatsächlich. Tatsächlich.
Also aber sie kriegt es dabei ja auch noch kaputt. Also das ist...
Ja, und das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Nee. Also rein von, okay. Wenn ich mal kurz ausschweifen darf, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das geht so nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Mhm. Aber ich kann dir gern, so wenn wir dann mal wieder privat unterwegs sind, kann dir gern mal ein paar Hardhitter-Videos zeigen. Da wackelt das ganze Drumset, das ist, also die Leute sind vollkommen geisteskrank und sind aber auch gut in dem, was sie tun. Aber ich schweife ab.
Aber es scheint mir für den Sound vollkommen unerheblich zu sein, ob man hart draufhaut oder weich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Das ist vollkommen unerheblich. Das ist unerheblich. Mhm. Das ist einfach nur, wie man so im Flow ist. Ich bin da echt gespannt, ob wir da Zuschriften bekommen, die mir persönlich als Schlagzeuger das erklären können, wieso man zwischen Keith Moon und Bill Bruford da geswitcht hat. Das hat mich sehr überrascht. Aber gut.
Vielleicht eine kleine Folie, ein kleiner Spaß, den sich die Macher irgendwie selbst gegeben haben. So. Hat ihn einfach Freude gemacht, da nochmal aus irgendeinem Grund, vielleicht weil da ein Fan drunter war oder so, dem Ganzen nochmal eine weitere Figur zu geben, weil wir haben ja Alf noch nie in so viel verschiedenen Verkleidungen gesehen. Das ist ja toll. Das ganze Musikvideo ist toll und ich kann auch nur jedem empfehlen, sich das nochmal zu geben, auch nochmal textuell zu geben. Keine Ahnung, schaut es euch auf YouTube an und schaltet die Untertitel nochmal hinzu und guckt euch einfach an, was Alf da eigentlich alles so singt, ne? Weil es sind ja alles so Anspielungen darauf, dass er ein Außerirdischer ist. Und der Clou ist einfach, dass er im Refrain singt, du bist diejenige, die nicht von dieser Welt ist. Das ist ja eigentlich ein total toller Love-Rock-Song. Ja, das ist doch, find's großartig. Und laute Anspielungen auch in den Strophen. Ich glaube, es ist nur eine Strophe, ne? Rest der Zeit wird der Refrain, glaube ich, wiederholt.
Strophe, Refrain, C-Teil, Strophe, Break. Okay,
geht's so weit. Noch eine zweite Strophe? Okay, gut.
Ich glaube nicht.
Also lauter Variationen der Gestalt, dass Alf eben ein Außerirdischer ist. Und das gipfelt dann eben in der Aussage, dass ich mag ja ein Außerirdischer sein, aber du bist diejenige, die nicht von dieser Welt ist. Und das ist eine unglaublich tolle Zeile. Ein wunderschöner Love-Song. Gefällt
mir. Ja, was sehr cute ist. Und dann ist das Video vorbei. Und ich kürze das kurz ab. Lynn macht Alf klar, dass sie ihn liebt, aber halt wie ein Freund. Und da sind wir wieder bei Verstehe. Fang nicht wieder mit dieser Verstehe-Arie an. Und das Schöne an diesem quasi Epilog vor dem Epilog, der ja noch kommt, lass den Epilog, überlasse ich dir. Also es wird wunderschön klar, dass Alf verstanden hat, dass das so mit Lynn nicht funktioniert. Und Lynn im Gegensatz zu, da sind wir wieder bei der Jodie-Folge, sie haben ihr Geheimnis, es wunderschön findet, was er getan hat und auch irgendwie signalisiert, dass sie immer für ihn da sein wird, egal was passiert, wenn jetzt mal wieder Regierungsbeamte kommen, geh mit der Office. Aber das Schöne an dieser Szene ist das Ende, als sie sich dann quasi, jetzt kommt wieder widerlicher Management-Sprech, als Lynn und Alf sich dann committen darauf, dass sie beide Freunde sind und Lynn küsst ihn auf die Nase und in dem Moment kommt Kate ins Zimmer. Und dieser Gesichtsausdruck von Anne Skedeen ist unbezahlbar.
Und die Frage ist, ob es quasi diese Überpointe hat geben müssen, also dass Anne Skedeen ins Zimmer kommt in dem Moment, weil es ist eigentlich unglaublich süß, wie Lynn Alf da auf die Nase küsst. Total.
Also ich fand es schön, weil in meinem Kopf war noch dieses, Kate ist immer noch der Meinung, dass Alf für sie schwärmt, sie ist auch ein bisschen eifersüchtig. Und dann kommt sie in das Zimmer rein und sieht ihre Tochter das tun. Also für mich war es passend.
Ja.
Finde ich.
Zumindest greift es da nochmal auf, dass Kate ja vorher, glaube ich, im Schlafzimmer gesagt hat, ich würde gerne später mal Fotos von unseren Enkelkindern rumziehen.
Ja, genau.
Von daher passt es natürlich wieder. Ich möchte gar nicht so viel meckern. Gar nicht. Ach ja, der Epilog.
Ja.
Der Schluss. Ich muss aber vielleicht noch mal ganz kurz betonen, dass es schön ist, dass wir dieses Musikvideo gesehen haben und dass Alf es nicht seinem Nachlass einverleibt hat.
Ja.
Wie er hat ja erst so ein bisschen, ne, sich so ein bisschen geziert, ob Lynn dieses Musikvideo jetzt überhaupt noch zeigen will. Im Original will er es natürlich nicht seinem Nachlass einverleiben. Da sagt er was anderes. Da hat er kurz mit dem Gedanken gespielt, es vielleicht doch noch Connie Chang, also dieser Journalistin, zu schicken. Schnell mal die Dame des Herzens gewechselt. Eigentlich auch ein cooler Gag an der Stelle. Ne? Haben wir ja, glaube ich, an anderer Stelle schon mal besprochen, dass das allein dadurch witzig ist, dass man etwas von vorher noch mal aufgreift, ne? Und man dadurch noch mal wieder eine Pointe hat. Ganz nett. Nee, aber komm, der Epilog, der Schluss. Da muss man sagen, Willy guckt sich jetzt ein bisschen was ab, ne? Das war ja eine erfolgreiche Nummer in gewisser Weise, was Alf da abgeliefert hat. Und Willy kommt jetzt auf die Idee, er könnte auch auf diese Art und Weise sein Liebesleben noch ein bisschen mehr aufpolieren, obwohl wir jetzt ja gelernt haben, dass bei Willy und Kate nicht wirklich tote Hose ist, sondern dass da noch ganz viel Liebe und Leidenschaft zwischen den beiden knistert oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, man kann ja auch mal neue Wege gehen und Willy will jetzt auch ein kleines Musikvideo aufnehmen. Natürlich bedient er sich hier nicht bei den Musikern, die Alf vielleicht so interessiert oder die junge Leute unseres Alters faszinieren, sondern er macht mal eine Nummer auf Elton John. Ich finde, das steht ihm auch ganz gut irgendwie zu Gesicht. Hat sich ein bisschen ausstaffiert, hat eine Brille aufgesetzt und singt oder stimmt an zumindest Saturday Night's All Right for Fighting, glaube ich, ist das, was von Elton John dort angestimmt wird, ne? Ist nochmal ein kleiner Aufgriff von Sieh mich einmal an und sag, was siehst du da? Ne? Saturday. Aber Lynn platzt rein und sagt, was macht ihr denn hier? Ne? Und ja, wir machen hier ein kleines Musikvideo und Lynn ganz begeistert so, oh, verwendet ihr auch Rauchpfannen und so ein Zeug? Ja, und Computertrickprogramme. Ja, oder wie wäre es mit Rückprojektion?
Der könnte
Wasserski fahren. Na, ja, oder Alf sagt, ja, oder ein glühender Lava schwimmen. Und das wird, Willy wird so langsam so ein kleines bisschen zu viel. Ne? Und aus der Sache wird dann tatsächlich auch nichts. Ne? Alf ruft noch einmal Action und Willy setzt noch mal an. Und naja, im Endeffekt geht er auf Altbewährtes zurück und sagt, ich probier's doch noch mal im roten Pyjama. Und Alf, und das ist dann die letzte Pointe in der Folge, sagt,
gut, ich komme mit der Kamera.
Mit der Kamera.
Also, liebe Zuhörenden, der Lars hat sich gerade selbst kaputt gemacht.
Ich hab mir irgendwas geprellt.
Was denn? Was hast du denn gemacht?
Ich bin vom Hocker gefallen.
Ich sag doch, liebe Zuhörende, der Lars hat sich selbst kaputt gemacht.
Gut, ich komme mit der Kamera. So staubtrocken. Ach Mensch. Spitzenfolge. Eifersucht nach Noten.
Großartig.
Goodie, goodie. Dann schalten wir rüber zu unserer letzten Kategorie. Lieber Brian. Lieblingsszene, Lieblingsgag. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei.
Lieblingsszene ist tatsächlich Willy und Alf. Ich jammer mal was in D-Dur rein.
Das ist wirklich nett.
Und Lieblingszitat. Let me think.
Ich glaube, ja. Da gibt es nur eine ich Wahl. Weiß es. Da gibt es nur eine Wahl.
Ja, ich habe meine Wahl. Ich sag dir Bescheid, wenn wir dafür eine Fernsehshow kriegen.
Tatsächlich?
Ja. Gut.
Dann sag ich dir meinen Lieblingsgag.
Ja.
An dir ist ein Renaissance-Fürst verloren gegangen. Lieben Gruß an Schwiegermama. Ihr Lieben, es war uns eine große Freude, es hat ganz viel Spaß gemacht, ich hoffe euch da draußen auch. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, ich leg die Gabel unter den Hörer. Nein, wir machen unsere Mikros aus. Und Brian, bis zum nächsten Mal.
Ja, immer wieder gern. Nochmal aufs Kurpfälzische zurück. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.
Auch, glaube ich. Ich muss mich auskurieren. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Ciao.